Schweizer Firma Alpinamed präsentiert mit der Algenöl plus Omega-3-Kapseln den Podcast «Meine Gesundheit». Das Omega-3-Präparat ist das erste vegane Produkt auf Algenölbasis in der Schweiz, das kombiniert ist mit Astaxanthin und Phospholipid für eine besonders gute Aufnahme im Körper. Hallo miteinander und herzlich willkommen zum «Meine Gesundheit Online Podcast». Das ist der Podcast zum Magazin «Meine Gesundheit» und hier dahinter stehen gut 60 Drogerien und Drogerieapotheken in der Deutschschweiz. Wir begleiten euch im natürlich gesund bleiben und werden. Mein Name ist Barbara und ich bin Drogistin HF. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Beckenboden. Und wer jetzt meint, Beckenbodenübungen seien nur wichtig für Frauen nach der Geburt und Seniorinnen, der liegt leider falsch, weil der Beckenboden symbolisiert die Mitte vom Körper und ist für ganz, ganz viele Körperfunktionen unentbehrlich. Im Interview mit der Bebo Beckenbodentherapeutin Manuela Knechtle von Manuellen klären wir auf und enttabuisieren und zeigen auf, welche Alltagstipps zur Wahrnehmung der Körpermitte dienen und Symptome der Belastungsinkontinenz oder Reizblase vorbeugen. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Wir reden heute über den Beckenboden mit Manu Knechtle. Mit ihr habe ich bereits schon mal ein Interview zum Thema Wechseljahr aufnehmen, vor einem Jahr. Und nach dem Gespräch hast du mir völlig begeistert vom Beckenboden anfangen zu erzählen. Und das Gespräch hat bei mir nachgehalten. Und je mehr du erzählt hast, desto neugieriger bin ich geworden zu dem Thema. Und dann haben wir beschlossen, über das sollten eigentlich auch meine Frauen und Männer auch Bescheid wissen. Und darum bist du heute nochmal da bei uns im Podcast. Manuela, herzlich willkommen.
Danke, Barbara. Ja, schön, dass ich da sein.
Manuela ist gelehrte Drogistin und seit 16 Jahren im Bereich Frauen- und Intimgesundheit tätig. Vor 9 Jahren hast du dich selbstständig gemacht mit deiner eigenen Firma Manuellen Beratung von Frau zu Frau und bist seither selbstständig. Du hast ein grosses Netzwerk im Bereich Gynäkologinnen, Physiotherapeutinnen und Hebammen und anderen Berufe und bist Bebo Beckenbodentherapeutin, Sexualberaterin und begleitest viele Frauen in verschiedenen Lebensphasen. Bevor wir jetzt eintauchen in den Beckenboden und alle Beschwerden, die damit verbunden sind, müssen wir zuerst einmal wissen, was der Beckenboden denn überhaupt ist. Der Muskel ist ja nicht so greifbar wie der Bizeps oder wie das Wädchen. Und meistens nimmt man ihn ja erst wahr, wenn er nicht mehr so richtig funktioniert. Erzähl mal, Manuela.
Das ist genau so, Barbara. Ja. Es ist ein Muskel, den man nicht sieht. Sowohl Männer wie Frauen natürlich sehen den nicht. Es ist ein Muskel, also es sind verschiedene Muskelschichten und das ist vielleicht das, was es schwieriger macht, weil man merkt meistens erst, wenn er nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich im Normalfall bei einem gesunden Menschen funktioniert. Mhm. Und das ist ein bisschen die Herausforderung. Und bei den Frauen ist es ein Thema, wo man natürlich vor allem so nach Schwangerschaften und Geburten anfängt zu spüren. Mhm. Und ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass man so wenig Gewissen hat. Also gerade auch wir Fachleute, wir sind ja auch Drogistin, gell? Und du findest es spannend, es gehört nicht in die Grundausbildung rein. Also sowieso nicht in die Schulzeit, wo wir uns noch alle mit der Anatomie auch befasst haben. Dort ist es auch nicht drin. Und heute ist es immer noch so ein bisschen ein, ja, totgeschwiegenes Gebiet, auch bei Fachfrauen, Apothekerinnen, Drogistinnen. Also, ich finde es schlimm, weil der Beckenboden hat so viel Verantwortung. Und wenn ich einmal frage, was macht denn der überhaupt, ist das meistens irgendwie, ja, ich habe schon etwas gehört davon, aber viel weiß ich nicht.
Ja.
Und das finde ich schade.
Ja. Was hat er denn für wichtige Funktionen?
Gegenfrage, was denkst du, was hat er für wichtige Funktionen?
Also ich weiss nur, dass er Blasen hat, oder? Also dass man kann steuern, ob man aufs WC gehen kann bisschen oder nicht. Und mehr weiss ich nicht so. Er hebt so ein bisschen die inneren Organe, oder? Gegen oben, gegen alle Öffnungen. Aber ich glaube, es ist nicht alles, gell?
Es ist nicht alles. Es ist jetzt spannend, dass du mit dem wichtigsten Thema anfängst, weil das kommt eigentlich immer zuletzt.
Okay.
Die sogenannte Miktion, dass ich dann kann auf dem WC sitzen und loslassen, wenn ich ein WC vor mir habe und nicht irgendwie, wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder im Auto. Dann ja, hat er eine Haltefunktion für alle Organe, da hast du richtig. Er ist aber für die Stabilität eigentlich von der ganzen Körpermitte auch zuständig. Und er hat, last but not least, auch Funktionen in der Sexualität. Also ein Beckenboden sollte einfach fit sein. Der sollte nicht extrem trainiert sein, aber er sollte auch nicht zu schwach sein. Das ist eigentlich... Und wenn man mal sieht, was er alles für Aufgaben hat, die für uns Menschen im Normalfall einfach normal sind, eben, ich kann dann aufs WC hückeln und loslassen, wenn ich die Möglichkeit habe, das ist so selbstverständlich. Und man merkt eigentlich erst, wenn es nicht mehr so ist, da hat es, glaube ich, noch irgendetwas in meinem Körper, das verantwortlich ist.
Dafür. Ja, es ist ja wie eine Grundfunktion von uns Menschen.
Ja, und steuert, dann nimmt man einfach an, die funktioniert. Und nach einer Schwangerschaft ist eigentlich eine gewisse Inkontinenz bei fast allen der Fall. Und wenn man, wir haben ja jetzt das Modell von uns, das sehen wir jetzt leider nicht. Wenn man sich das einmal vorstellt, wo das Kind oder vor allem der Kopf natürlich von diesen Babys muss durch, dann ist das schon einfach ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert und dass es nachher auch wieder funktionieren kann.
Also dass sich die kleine Öffnung, die wir hier sehen, wieder so mag schliessen durch die Muskulatur, dass es dann irgendwann das wieder verhebt.
Ist, genau.
Meistens sind ja eher die Frauen betroffen von Problemen mit Beckenboden. Wieso ist es bei den Frauen ein grösseres Thema als bei Männern? Bei Männern ist es ja schon auch ein Thema, gell? Das ist dir ganz wichtig. Aber wie ist die Anatomie, wie ist da der Unterschied?
Die Anatomie ist ähnlich. Also von dem Muskelaufbau, von diesen drei Schichten sind wir identisch. Aber wir Frauen sind natürlich hormonell gesteuerte Wesen. Also von dem Nachen bis ins hohe Alter. Also wir machen es schon mal einfach monatlich mit unserem Zyklus. Spüren wir den Beckenboden, den muss ich auch loslassen, wenn wir die Mens haben. Und dann sollte dann wieder kräftig sein. Dann sind wir schwanger, unter Umständen. Wir haben Geburten. Das sind eigentlich die Hauptpunkte. Und von der Anatomie her, die Öffnung vom ganzen Beckenboden ist breiter. Also unsere Sitzbeinhöcker sind ein bisschen weiter auseinander, weil wir einfach mehr Volumen haben müssen, wo das Kind allenfalls dann durchschleifen kann, gegenüber jetzt am Mann. Und wir haben natürlich noch mal ein anderes Bindegewebe.
Also, ja,
also stell dir vor, wir hätten so einen Sixpack wie hypertrainierte junge Männer, oder? Das wäre unmöglich, dass der Bauch so wachsen könnte.
Ja.
Und das ist ja dann halt einfach alle Bänder und das ganze Bindegewebe muss angehen können, dass der Bauch wächst. Und das zieht ja dann auch in den Rücken. Du hast ein Kind gehabt, du bist schwanger gewesen, also du weißt, wie das tut. Und das ist eigentlich ja nicht einfach nur, sag jetzt mal, klassisch im Becken, sondern das zieht eigentlich den ganzen Halteapparat vom Körper mit.
Also wir sind da bezüglich Beckenboden als Frauen ein bisschen im Nachteil, weil wir die Gabe haben, dass wir die Kinder in die Welt setzen
können. Genau.
Dadurch, dass alles breiter ist, muss der Muskel natürlich verhältnismäßig mehr Stützfunktion leisten als bei den Männern. Mein erster Gedanke war ja, als du angefangen hast von dem Thema, ich habe ja ein Kind geboren, es funktioniert noch alles, also kann ich das Thema abhäkeln und muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern. Und dann hast du gesagt, nein. Es geht alle etwas an. Junge, Alte, Männer, Frauen. Genau. Wieso ist das so?
Mein erster Gedanke, als ich das einmal so ein bisschen präsentiert bekommen habe, war genau der gleiche, nämlich wie bei dir. Ich habe gesagt, und ich bin nie schwanger gewesen und ich hatte ein Kind, also geht es mir noch weniger etwas an. Ja. Und ich hatte eine Begegnung mit einer jungen Frau. Das war eigentlich so der Auslöser von mir, warum ich mich überhaupt um das Thema kümmere. Ich war auf einem Kongress, ich hatte eine ganz junge, sehr hübsche, schlanke Frau von mir. Ich habe mein Produkt erklärt. Ich habe ja so Kone für das Beckenbodentraining. Und je länger ich die Frau angeschaut habe und geschwätzt habe, umso mehr habe ich gesehen, wie die Augen wässrig werden. Und ich habe wirklich immer noch Hühnerhaut. Es war einfach, es ist so eine intensive Begegnung, weil ich habe dann irgendwann gesagt, was ist los? Habe ich jetzt irgendetwas angetriggert? Oder, wir sind dann in ruhigeren Ecken. Und sie hat mir gesagt, weißt, ich habe Profi getanzt. Das war eine Balletttänzerin. Natürlich durchtrainiert, trotzig wie nur etwas. Sie hat Kind wollen. Sie ist dann schwanger geworden. Und ihre Gynäkologe hat gesagt, sie müsse ihren Beckenboden lernen loslassen. Weil sie sind so hypertrainiert, das wird so schlimm mit der Geburt, weil der Muskel nicht loslassen kann. Und sie hat das irgendwie einfach anders interpretiert und gefunden, ich bin ja trainiert, ich bin ja fit, hat das total unterschätzt und sie hat mir gesagt, weißt, ich habe alles geboren. Ich habe das Kind geboren, ich habe die Gebärmutter verloren, also das war auch ein Prolaps, plus Blase. Und das hat mich so berührt, dass ich wirklich zwei Tage später gesagt habe, jetzt mache ich die Ausbildung. Und das von mir damals ein bisschen überheblich, geht mich nichts an, habe ich sagen, es geht wirklich alle etwas an.
Ja.
Weil wenn man den Muskel nicht schaut und je mehr dass wir vorher wissen, umso mehr bist du auch vorbereitet, was vielleicht nachher kann sein kann oder was ich vorher schon könnte machen. Oder?
Ja. Und er ist ja wirklich so ein bisschen die Mitte vom Menschen.
Mitte vom Körper. Also, genau. Also wir reden auch bei Bebo die Kraft der weiblichen Mitte.
Ja.
Oder die versteckte Kraft im Mann. Also das ist wirklich, es ist so wichtig. Und wir wissen einfach zu wenig darüber. Das ist wirklich...
Ja. In der Drogerie, aber auch jetzt, wenn ich mit Freundinnen über das Thema rede oder eben nicht rede, merke ich ganz häufig, eben, dass es gar nicht so thematisiert wird. Und ich habe das Gefühl, es leiden da wahnsinnig viele Frauen still unter dem Thema. Was hast du das Gefühl, warum ist es im Jahr 2025 immer noch so ein Tabu, wenn man doch über Sexualität so viel liest und hört und redet?
Ich glaube, man liest vor allem viel und hört vor allem viel, aber darüber reden ist einfach immer noch.
Ja.
Ich bin ja in diesen Tabuthemen daheim und ich glaube, man muss den Frauen den Raum geben. Egal, jetzt, ich habe gestern gerade wieder einen Wechseljahrabend gehabt und da ist genau die gleiche Frage gekommen, warum reden wir nicht darüber, warum sind die Themen noch so tabu, wenn es um den Intimbereich geht, ganz speziell. Und ich finde jetzt gerade auch nach einer Schwangerschaft, ich sage immer, es geht immer ums Baby. Das wird beschenkt und verwöhnt von A bis Z, kommst du sie Gewändchen und Kleidchen und Geschenkchen über. Aber das Mami, die den ganzen Krampf eigentlich hatte, das lässt man wie. Natürlich gratuliert man, aber es ist nicht so, dass man an Mami genug kann schauen kann. Und das finde ich wirklich schade. Und es ist halt, ja, über eine Belastungsinkontinenz reden, wenn du 30 bist. Ja, man hat immer das Gefühl, das ist dann vielleicht von unserem Grossmami oder Urgroßmami das Thema, nicht unbedingt bei einer jungen Frau.
Ja, ja.
Und es betrifft jede. Es ist einfach so. Also.
Ja. Und es würde so helfen, wenn wir darüber reden, oder?
Absolut.
Wenn man wie dem Ganzen ein bisschen Bedrohlichkeit auch nehmen kann, dass man wie weiss, man ist nicht alleine, oder? Genau, so dass man sich da auch unbedingt Hilfe holt. Wenn der Beckenboden ja nicht mehr richtig funktioniert, dann gibt es verschiedene Symptome. Du hast jetzt vorher schon die Belastungsinkontinenz erwähnt. Es gibt aber auch die Reizblase, der sagt man auch hyperaktive Blase, oder dann eben die Dranginkontinenz. Was ist da genau der Unterschied zwischen diesen Symptomen?
Also die Belastungsinkontinenz kannst du wirklich sagen, wie das Wort sagt, du bist inkontinent unter einer Belastung. Das kann aber schon sein, Husten, Nüssen, Lachen, wo zur Herausforderung wird, wenn die Blase voll ist. Oder eben, wenn der Beckenboden dann nicht kann heben. Gerade jetzt, so in der Grippezeit, da sagen wir einen Haufen. Der Husten, den wir jetzt hatten, der ist extrem lang gewesen. Oder? Die ersten zwei Wochen geht es und je länger das dann halt der Husten da ist, umso mehr merkt man, ja, jetzt muss ich irgendetwas machen.
Ja.
Also das ist wirklich, oder eben Joggersport natürlich,
und
das ist die Belastungsinkontinenz.
Und
so die hyperaktive Blase oder eine Reizblase oder eine Dranginkontinenz, das ist eher ein Thema von der Blase. Die Blase ist ja der Spiegel der Seele. Also dort schauen wir meistens auch noch ein bisschen andere Themen an, oder ich jetzt im Spezifischen. Und dann gibt es die Mischformen, und das ist eigentlich das, was sehr oft ist. Also einerseits... Gerade jetzt im Thema Miktion, also richtige Bissle oder Stuhl, sich antrainieren, sind natürlich viele Sachen, die man einfach vielleicht das Leben lang schon falsch gemacht hat.
Ja, da hast du mir gerade von der Reizblase ein eindrückliches Beispiel erzählt, dass das wie auch antrainiert kann werden kann, schon von Kind an, oder? Dass man immer sagt, ich gehe noch bissle, obwohl das Kind vielleicht gar nicht bissle muss. Und so entstehen dann so wie die Muster, dass man eben gar nicht trainiert, die Blase richtig zu füllen, oder? Genau, ja.
Und wir fangen eigentlich immer bei meinem ersten Kontakt an, habe ich auch müssen machen, vor der Ausbildung, bei dem sogenannten Miktionskalender, wo man sich einmal notiert, wie viel Mal gehe ich überhaupt bissle. Wie oft, also die Anzahl und wie viel löse ich dann. Da gibt es so Richtwerte, wo wir dann damit arbeiten, wo ich ganz klar kann sagen, wenn ich höre, ich gehe 20 Mal am Tag ein bisschen, ist das für mich schon ein Alarmsignal. Also, irgendetwas ist da nicht gut, weil das ist jetzt definitiv zu viel. Und wenn mir jemand anderes wieder sagt, ja, mehr wie zweimal gehe ich auch nicht, dann stimmt vielleicht das Trinkverhalten wieder nicht. Also es ist viel Aufklärung dort. Und eben halt, ich denke auch, das richtige Lärmen. Als Kind, ja, gehst vielleicht vorbeugend noch, bevor du zum Haus ausgehst, schnell besser ein bisschen, weil 100 Meter später findet es dann im Auto Mami.
Ja, genau.
Und das ist klar, aber irgendwann sind wir in einem Alter, wo man wirklich sagen kann, ja, man kann auch verheben lernen.
Genau.
Und erst gehen, wenn die Blase wirklich voll ist und nicht beim ersten Signal, wo die Blase das Hirn sagt, du, ja, so langsam wäre es jetzt. Oder?
Ja.
Und das kennst du, gerade in der Drogerie. Oder? Dann merkst du, so, eigentlich sollte ich gehen, der Laden ist voll und du bedienst noch 4-5 Kunden und dann hast du vergessen, dass eigentlich mal vor einer halben Stunde willst gehen. Oder?
Ja, das ist so. Ja.
Das ist der Punkt.
Und das ist dann das, was bei der Reizblase wie nicht mehr funktioniert.
Genau.
Ist auch so ein Gewohnheitstraining in dem Fall, dass man wie eine alte Gewohnheit muss neu lernen, gell?
Ja.
Ja. Hey, im Vorgespräch hast du mich auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam gemacht, nämlich, dass es ja nicht immer ums Trainieren geht, in dem Sinn ums Stärken vom Beckenboden, weil alle sagen ja immer, eben wenn so Inkontinenzthemen herum sind, man muss den stärken. Es kann eben genauso bei einem zu starken Beckenboden vorkommen, dass die gleichen Symptome auftreten. Mhm. Wie erkennt man denn jetzt, ob man einen zu starken oder einen zu schwachen Beckenboden hat?
Ich glaube, das ist das Schwierigste am Ganzen. Also wenn man sich selber untersuchen kann, dann kann man das selber machen.
Mhm.
Du kannst mal 1-2 Finger in die Vagina rein tun und schauen, kannst du irgendwie die Finger umschliessen, kannst sie aber auch wieder loslassen. Das ist eine Möglichkeit. Wenn man einen Spiegel nimmt, sieht man von außen, wenn ich den Beckenboden anspanne, dass eine Bewegung da ist.
Also Vagina?
Ja, im Dammbereich vor allem, dort sieht man das. Mhm. Vaginal siehst du es nicht, kannst ja nicht reinschauen. Aber außen eigentlich, zwischen dem Übergang von der Vulva zum Anus, haben wir ja den Damm.
Ja.
Und wenn man anspannt, dann bewegt sich der Muskel. Also das kann man, kann man selber machen.
Dort
geht es schon los, wenn ich der Frau sage, nimm einen Spiegel und schau dich mal an. Dann kommen die grossen Augen und sagen, sicher nicht. Totales Tabu. Das wäre eine Möglichkeit.
Ja.
Ich sage immer, fragt vielleicht auch eure Gynäkologin oder eure Gynäkolog. Wenn sie gut sind, sprechen sie sich vorher vielleicht schon an. Ist aber auch noch nicht so lange ein Thema in der Gynäkologie, muss ich
wirklich?
Sagen. Ich bin ja jetzt eben seit 16, 17 Jahren in dem Thema drin. Seit etwa 5-6 Jahren kann man wirklich sagen, mal, das sind Themen, die jetzt auch auf dem Gynäkongress besprochen werden.
Ja.
Und wenn mir dann ein Arzt sagt, ja, da ist schon alles okay,
ja,
dann gehe ich davon aus, es ist schon alles okay. Und vielleicht habe ich aber gleich Beschwerden, dass es einfach für mich nicht optimal ist.
Oder? Ja.
Ja, ich würde sagen, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Und sonst zu einer Fachperson gehen, vielleicht wirklich eine Physiotherapeutin, die das dann nochmal ganz spezifisch anschaut.
Ja.
Aber ich motiviere eigentlich immer die Frau auch selber einmal zu untersuchen, wie ist das.
Ja.
In einer Paarsexualität mit einem Mann kann man natürlich sagen, wenn man einfach einmal zusammen verschmolzen ist, dass ich sage, ich spanne an, dann spürt er quasi das Umschliessen vom Penis. Umgekehrt, wenn er anspannt, dann spüren wir mehr Druck. Also dort ist es immer auch so ein bisschen Möglichkeit, kann ich das wahrnehmen? Natürlich nicht, wenn jetzt so ein penetrativer Sex stattfindet, dann nachher bist du nicht so bewusst.
Ja,
das
sind
so ein bisschen die Möglichkeiten zum selber wahrnehmen. Ja,
ja. Du redest ja sehr häufig einfach vom Wahrnehmen und nicht von Stärke, nur immer Stärke.
Ich finde, das Wort Beckenbodentraining, weil es einfach schon das Wort Training drin hat, ist halt immer so, die meisten denken dann irgendwann an Handeln oder Trainieren.
Ja.
Und ich habe sehr viel verspannte Beckenböden und die muss man nicht trainieren. Das ist wirklich, das ist mit den Symptomen genau gleich.
Ja.
Und meistens sehe ich es von außen schon, wie es diesen Frauen geht, anhand von der Haltung oder vom Verhalten, wie sie sich bewegen, eine gewisse Spannung. Und wir sind halt in unserem gestressten Alltag schon eher so unterwegs, dass wir einfach auch nur oben schnaufen und gar nicht im Bauch runter schnaufen. Und das Zwerchfell und der Beckenboden, die sind parallel miteinander, also die schnaufen miteinander. Und je entspannter das jemand ist, und auch loslassen, umso fitter ist meistens auch der Beckenboden.
Ah, also das Zwerchfell und der Beckenboden, die sind so ein bisschen miteinander verbunden.
Ich sage immer, das Zwerchfell oben, also am Rippenbogen.
Genau,
oder?
Das hebt
und,
oben,
und
oder?
Und der Beckenboden ist verbunden mit dem Sixpack, mit der ganzen Bauchmuskulatur.
Ja.
Und das bewegt sich miteinander.
Bewegt sich miteinander, okay.
Und wir schnaufen eigentlich im Normalfall nicht wirklich bis im Bauch. Das ist so ein bisschen... Bei mir sind das eher Beckenbodenreisen oder eben Wahrnehmungsunkräftigung. Natürlich, es braucht beides, aber ich kann erst kräftigen, wenn ich loslasse.
Ja, ja. Und bei einer hypertonen Beckenboden geht es ja dann immer darum, Übungen zu finden, die einem helfen, das loszulassen.
Genau.
Ja. Wo dann aber genau die gleichen Symptome können verbessern.
Ja. Du kannst dir vorstellen, ich sage immer, der Frauen, mach mal ganz fest den Faust.
Ja.
Das können jetzt auch die machen, die zulassen. Dass wenn ich wirklich ganz fest den Faust mache, und das ist jetzt mein gut trainierten Muskel. Mhm. Und jetzt merke ich, ich sollte ein bisschen. Und was ja im Normalfall dann passiert, wir können dann wie nochmal verheben, dass du eben halt erst kannst loslassen kannst, wenn du Sitz ist. Mhm. Wenn aber der Muskel so verkrampft ist, dann kannst du nicht mehr klemmen. Ja. Weil der ist schon am Limit.
Ja.
Also müssen wir zuerst lernen, dass der eigentlich entspannt ist und dann aus der Entspannung wieder in die Kraft kommen.
Ja.
Und das braucht wahnsinnig viel Mut.
Ja. Ja.
Und heute, ja, mit viel Yoga, mit viel Pilates, ja, das ist dann vielleicht eher fast ein bisschen zu viel.
Ja.
Das ist natürlich super, das Training für den Beckenboden auch. Ja. Aber Reiterinnen, Spitzensportlerinnen, was auch immer, da muss man gar nicht gross fragen, die sind alle hyperton.
Ja, okay, spannend. Jetzt wissen wir alle, wie wichtig der Beckenboden ist. Gibt es ein paar Übungen, die du wie uns kannst so über Audio mitgeben, um den Beckenboden eben ein bisschen besser wahrnehmen?
Ja, das ist immer schwierig, weil ich natürlich den Frauen wirklich einmal zuerst anschaue, was ist nötig, welche Übungen sind nötig. Viele Sachen sind einfach schon im Alltag einmal wichtig, dass man richtig auf dem WC sitzt zum Beispiel, dass man beim Husten, Nüssen, Lachen aufrecht bleibt. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht so einschnürende Kleider, weil das klemmt auch alles ein, dass du gar nicht richtig schnaufen kannst, zum Beispiel. Und gerade jetzt Mamis, die viel am Schleppen sind, einfach auch das richtig Trägen und Aufheben von schweren Lasten. Das ist eigentlich der Alltag, den ich mindestens so wichtig finde, wie immer wieder eine Übung zu machen.
Okay.
Eine Übung, die jede wahrscheinlich kennt, ist in Brucko. Also das heisst, du liegst auf dem Rücken, hast angewinkelte Füße und hebst so ein bisschen das Becken auf. Versuchst das auch ein bisschen zu halten, vielleicht ein Bein strecken. Da gibt es verschiedene Varianten, die ein bisschen schwieriger werden. Das ist für mich so eine klassische Übung.
Ja.
Aber es kann auch einfach ein Beckenkreisen sein. Wir haben immer so ein bisschen verschiedene, wir reden so ein bisschen von den Becken, von den Blumen. Es geht um Bewegen, es geht um die Atmung, Integration im Alltag und wirklich trainieren.
Ja.
Das soll so ein guter Mix sein von allem.
Ja, und aber für den Alltag haben wir jetzt schon mal ganz, ganz viel gehört.
Genau.
Wie sitzt man dann richtig auf dem WC?
Grosse Augen von der Frau.
Ja.
Ja, gell. Ich habe mal eine 80-Jährige in einem Kurs gehabt, privat, und hat sie gesagt, also weißt du mal, jetzt bin ich 80 und hättest du mir das eine von 40, 50 Jahren schon erzählt.
Sie ist jetzt wissen, zahle ich gerade.
Genau. Also beim Bissl solltest du eigentlich gerade sitzen.
Ja.
Das heisst, Sitzbeinhöcker sind wirklich im 90-Grad-Winkel zum WC und zum Wasser. Aufrecht. Früher hat's viel, hat man Zeitung gelesen oder ein Heftchen oder irgendetwas und ist so vorne runtergebückt gewesen. Und dann drückst du eigentlich immer die Blasen auch ein bisschen zusammen. Das heisst, sie kann sich gar nicht frei entfalten oder loslassen.
Okay.
Also möglichst aufrecht sitzen. Ich sage immer, wenn ihr das Handy mitnehmen müsst, ja, dann hebt es halt auf Augenhöhe und bückt euch nicht vorne runter. Und zum Thema Stuhlgang ist es eher ein angeknicktes Becken.
Ja.
Also wir sagen dort so Po ins Klo. Das kann man sich
so ein bisschen merken. Gegen vorne wippen.
Ja, genau. Ja. Also viele, das kennen wir ja aus der Beratung in der Drogerie, wenn sie verstopfte Darmtätigkeit haben oder eher Mühe haben, dass man sagt, nimm etwas unter die Füße. Ein Böckli, ein Schämmeli, ein Zeitungsbund, das kann ja irgendwie ganz etwas einfach sein.
Ja.
Dass eigentlich das Becken eher ein bisschen gegen vorne kippt
und
somit eigentlich der Darmausgang auch wieder eher gerade in die WC-Schüssel rein.
Ja.
Das kann sehr hilfreich sein.
Ja. Weil auch der Darmausgang ist vom Beckenboden ummantelt. Also,
verständlich.
Wir reden jetzt nur immer vom Bissle, gell? Aber im Stuhl ist es auch
genau
ein Thema.
Thema. Genau. Ja.
Ja.
Genau.
Sehr gut. Angenommen, die Übungen daheim helfen nicht. An was für Menschen muss man sich da jetzt wenden, wenn man möchte, das in Angriff nehmen, das Thema Beckenboden?
Es gibt verschiedene Varianten. Also ich stehe natürlich sehr gerne zur Verfügung, wenn einfach mal auch eine Adresse gesucht ist.
Wir verlinken auch deine Kontakte in der Show Notes.
Danke, ja. Entweder gehe ich über einen Arzt. Das kann eine Allgemeinpraxis sein, die mir dann eine Physiotherapie verschreibt. Und da ist es wichtig, dass man nicht einfach sagt, sie müssen jetzt in die Physio, sondern dass man wirklich eine Beckenboden-Physiotherapeutin sucht. Da gibt es in der Schweiz eine gute Adresse, die nennt sich pelviswiss.ch. Und das sind wirklich die Beckenboden-Physiotherapeutinnen. Und dann bist du halt dann 9-mal in der Beckenboden-Physio. Die machen zuerst auch mal eine Anamnese und dann tun sie vaginal untersuchen, wie geht es dem Beckenboden. Da gibt es so ein System, wo man das macht, da arbeiten alle damit, ich habe das auch gelernt. Und dann geht es eigentlich darum, dass man mit Biofeedback, das sind dann Sonden, die man einführt zum Beispiel, einen Impuls gibt in den Körper. Das ist so das Kräuseln ein bisschen. Und dann noch einen Versuch anzuspannen. Das ist eigentlich das Optimale. Und wieder loszulassen. Und dort sind wir sicher mit diesen Adressen von Pelvisis sehr gut bedient, weil da sieht man ganz klar, ist das ein Beckenbodenphysio, der nur für die Frauen zum Beispiel spezialisiert ist, oder macht sie die Männer auch.
Ja.
Also da findet man eigentlich in der ganzen Schweiz sehr gute Frauen.
Ja.
Dann gibt es eben Bebo-Kursleiterinnen oder Beckenbodentherapeutinnen, so wie ich das gemacht habe. Ich nehme mir natürlich extrem viel Zeit. Ich erkläre die Muskelschichten. Es ist auch ganz spannend, weil jede Muskelschicht hat Reflexzonen im Körper. Und wenn ich das mal so ein bisschen erkläre, dann kommen ganz viele Aha's.
Ja.
Dann weiss ich auch schon wieder viel mehr.
Ja.
So Zähneknirschen ist zum Beispiel so etwas.
Oder? Ja, gell, der Kiefer hat auch einen Zusammenhang mit dem Beckenboden.
Ja, genau.
Und sehr also so verspannte Kiefermuskulaturen und so weiter.
Oder eben Leute, die sagen, ich habe eine Schiene zu Nacht, ich tue Zähne knirschen.
Ja.
Das ist immer schon ein Indiz, dass im Becken auch etwas nicht stimmt.
Ja, also es ist eine Muskelschicht, die so ein bisschen verwandt ist.
Der größte, der innerste, der Levatorani, hat die Reflexzonen in der Kiefermuskulatur.
Im Kiefer, okay.
Genau. Die mittlere Schicht, der IC-Muskel, der ist in Verbindung mit dem Schulterbereich.
Ja.
Das ist auch so unser Trapezius hinten dran. Und die äußerste Schicht, die für das Öffnen und Verschliessen zuständig ist, das kennt man auch bei den Kindern, die haben dann irgendwie die Hand so in den Intimbereich oder wir Frauen klemmen die Beine zusammen oder irgendwie so. Da ist die äußerste Schicht in Reflexzone mit dem dritten Auge.
Okay, ja.
Also zwischen den Augenbrauen.
Ja, spannend.
Also eben, es ist nicht einfach nur ein Muskel und gut ist, es ist der ganze Körper, der zusammenhängt. Das macht es dann auch so komplex.
Ja.
Ich glaube, wichtig, der erste Schritt ist, dass man sich einmal bewusst ist, irgendetwas ist vielleicht nicht mehr so, wie es war und ich hole mir irgendwo Hilfe. Und es gibt wirklich gute Seiten, es gibt gute Videos, wo man kann sagen, ich kann Übungen daheim machen. Wichtig ist, dass man die richtigen Übungen macht. Eben, dass man nicht, wenn man schon eher ein bisschen trainiert genug ist, dass man dann auch immer noch in Kräftigung geht.
Ja, genau. Und da hilft sicher so eine Bebo-Beckenbodentrainerin, um mal zu verstehen, ist der eher hyperton oder eben zu wenig angespannt.
Ja. Und bei den Frauen ist natürlich die Rückbildung, die sehr wichtig ist. Oder?
Ja.
Wenn man nach der Geburt eigentlich verschrieben bekommt und gratis darf gehen.
Ja.
Und ich finde, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist einfach eine hilfreiche Sache, damit es vor allem nach der Schwangerschaft, Geburt einfach wieder fit wird.
Ja, ja. Sehr gut. Bei der Beckenboden-Physiotherapeutin hast du jetzt schon erwähnt, wie dort das Vorgehen ist. Wie ist denn das, wie muss man sich denn das vorstellen, wenn man zu einer Bebo-Beckenboden-Trainerin geht? Also zu dir zum Beispiel.
Ich arbeite nicht vaginal. Ich habe es zwar gelernt, aber ich merke einfach, ich habe mich jetzt auch in eine andere Richtung noch bewegt. Ich möchte eigentlich die Frauen nicht intim berühren, außer sie wollen das. Dann nachher ist das in gemeinsamer Absprache. Aber sonst sind es bei mir vor allem Gespräche.
Ja.
Und schon die Übungen, weil man spürt den Beckenboden von außen. Also wenn du jetzt bei mir bist, kommen die meistens in den Trainerhosen oder in den Tights oder irgend so. Und von außen, auch wenn man selber jetzt die flachen Finger so in den Listenbereich legt, ich merke, ob dort eine Bewegung drin kommt, ob eine Spannung im Unterbauch stattfindet, dann kann ich sagen, mal, sie macht es richtig.
Ja.
Oder dass sie einfach auch nach einer gewissen Zeit mir kann sagen, hey, ja, ich habe mich wieder besser im Griff. Ich bin wieder kontinent.
Ja. Und wie viele Sitzungen macht man denn da so? Hast du da irgendeinen Anhaltspunkt,
dass man sich vorstellen kann? Ja, also 7 bis 9 Mal sind die meistens schon bei mir.
Ja.
Ich gebe ja selber auch noch Powerplate-Stunden. Also ich nehme noch die Vibration dazu. Das hilft vielen, weil dort musst du nicht viel machen und du hast die Vibration, die eigentlich sehr viel Impuls auch gibt.
Ja.
Genau. Und oft bleiben es dann. Weil sie einfach sagen, durch die ganze Stabilität, die man dort natürlich mit dem ganzen Rumpf- und Rückenbereich auch trainieren kann, ist es dann eine längerfristige Geschichte.
Ja, aber du sagst, es ist schon grundsätzlich eine abgeschlossene Sache, wenn man das angeht, dass man da auch Resultate erwarten darf, dass wirklich auch die Lebensqualität natürlich wieder deutlich zunimmt.
Heisst aber nicht, dass wenn es 9 Mal wie wir gewesen sind, dass sie nachher nichts mehr machen.
Nein, natürlich. Das aber dass man das richtige Werkzeug dann, auch
sie bekommt. Haben dann das Werkzeug und dann sollen sie es zu Hause machen.
Oder? Genau, ja. Auch dass man so ein bisschen, einfach nur schon mal die Wahrnehmung ein bisschen trainieren tut. Super. Hast du noch irgendetwas, wo du noch unbedingt möchtest weitergeben zu deinem Herzensthema?
Ja, darüber reden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Nicht das Gefühl, ich bin alleine unterwegs, gerade die jungen Frauen.
Ja.
Fragen Fachpersonen, sei es Ärztinnen oder eben Physiotherapeuten oder bei mir. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste rund um die Tabus, dass man einfach lernt, offen kommunizieren und sich Hilfe holt. Und das gibt es ja jetzt.
Sehr schön. Hey, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Merci für die vielen Inspirationen. Wir hoffen, wir konnten inspirieren mit dem Gespräch, auch wirklich ein bisschen mehr darüber zu reden und sich Hilfe zu holen.
Genau.
Danke vielmals.
Merci dir, Barbara. Für Fragen und Anregungen zu unserem Podcast benutzt ihr das Kontaktformular auf meinegesundheit-online.ch. Beratungen zum Thema Naturheilkunde und Ernährung findet ihr direkt an den Standorten, die verlinkt sind auf der Homepage. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch andere Folgen hört und uns weiterempfehlt. Unser Podcast findet ihr auf Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, bewertet und keine Folge mehr verpasst. Danke vielmals für euer Interesse. Ciao miteinander!